Jannik, was glaubst du, wie groß ist eigentlich inzwischen die Award-Vitrine bei Porsche in Leipzig?
Ich vermute mal, sie ist, also zumindest in den letzten Jahren ist sie deutlich angewachsen und die wird sie wahrscheinlich dieses Jahr nochmal ein wenig erweitern müssen an der Stelle.
Muss man vielleicht nochmal anbauen, muss man vielleicht nochmal zu Ikea. Was es damit auf sich hat, das besprechen wir gleich, denn wir sprechen unter anderem über dieses Werk, aber nicht nur über dieses Werk, sondern auch andere Werke, die preisgekrönt sind. So viel sage ich vielleicht schon mal. Und Jannik, du hast uns auch noch ein Thema mitgebracht, nämlich sprechen wir in dieser Folge auch über digitale Souveränität in Deutschland und Europa.
Was mich bewegt, der Automotive Podcast.
Ja, Jannik, vielleicht starten wir eigentlich direkt mal so ein bisschen, bevor ich ein bisschen mit den Werken, ja, sagen wir mal, mit dem Hubschrauber ein bisschen lande, sprechen wir vielleicht mal über ein etwas größeres Thema, ein globaleres Thema, was natürlich auch nicht nur mit der Autoindustrie zu tun hat, aber natürlich auch mit der Autoindustrie zu tun hat. Als eine der größten Industrien in Deutschland, Europa und der Welt kommt man natürlich auch nicht daran vorbei.
Mhm. Genau, also du hast gesagt, das ist ein globales Thema. Ja, es ist ein globales Thema, aber es ist in dem Fall auch ein ja fast schon lokales Thema, denn wir wollen heute mal ein bisschen über das Thema digitale Souveränität sprechen. Da haben wir hier im Podcast ja an der einen oder anderen Stelle, kommen wir auch gleich nochmal dazu, ja auch schon mal diskutiert, wenn es ein bisschen um künstliche Intelligenz geht. Aber in dem Fall geht es jetzt erstmal ganz global, um da anzuknüpfen, um das Thema digitale Souveränität. Und dazu gab es in der letzten Woche mal eine Einschätzung vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, kurz BSI, die in Form der oder in der Stimme von der BSI-Präsidentin Claudia Plattner in der vergangenen Woche nochmal ganz klargestellt haben, dass wir die Abhängigkeit von den ja globalen Tech-Playern aus den USA, aus China in absehbarer Zeit eigentlich nicht loswerden. Also kurzfristig können wir nicht ohne Cloud-Dienste, KI-Modelle und andere Technologien aus dem außereuropäischen Ausland eigentlich wettbewerbsfähig bleiben und weitermachen. Das sagt sie ganz klar in der letzten Woche nochmal als Stimme vom BSI. Und regt damit natürlich auch nochmal so ein bisschen die Diskussion um dieses Thema an, das uns ja hier im Podcast gerade im Bereich Autoindustrie ja auch viel berührt. Sie sagt, man müsse das akzeptieren, man müsse das eigentlich auch hinnehmen, dass man diese Abhängigkeit hat und auch in absehbarer Zeit nicht los wird. Und sie sagt, man müsse deswegen den Fokus darauf richten, Kontrollmechanismen einzubauen, also sicherzustellen, dass Datenflüsse, Steuerbefehle überwacht werden und wir weiterhin die Hoheit über sensible Informationen behalten, also sozusagen erst nachgelagert an eine Position kommen, hier auch eine Hoheit zu behalten. Und diese Einschätzung, die hat sie ja noch nicht alleine, das sagen ja auch andere Beobachter der Branche. Wir hatten dazu vor gar nicht allzu langer Zeit auch nochmal einen kleinen Bericht von einem Treffen von IT-Dienstleistern, die sich darüber ausgetauscht haben. Unter anderem sagt Alexandra Mülders vom Kölner IT-Dienstleister Data Group, die das auch nochmal so ein bisschen provokant auf den Punkt gibt. Es ist eigentlich zu spät. US-Cloud-Dienste von Google, Amazon, Microsoft sind längst so tief in die Prozesse der europäischen Industrie integriert, dass man sich davon gar nicht lossagen könnte. Ich meine, wir wissen alle, kennen alle die Beispiele. Microsoft Azure ist eine Plattform, die im Produktionskontext, in anderen Kontexten bei Automobilherstellern natürlich zum Einsatz kommt, Amazon, Google natürlich auch im Produktionskontext und im Produktkontext auch, wenn wir jetzt auch zum Beispiel im Infotainment unterwegs sind, wissen wir ja alles, da erzähle ich jetzt auch keine Neuigkeiten, dass da überall diese Player, diese Hyperscaler auch eine große, große Rolle spielen und ja erfolgskritisch und sozusagen kritische Infrastruktur darstellen. Dann gibt es noch einen anderen Beobachter, Mario Zillmann von der Unternehmensberatung Lünendonk, der sagt, die digitale Souveränität ist zwar für viele ein Top-Thema und auch immer noch eine Vision, ein Ziel, das es zu erreichen gilt, aber trotzdem wird die Abhängigkeit von diesen Unternehmen aus dem außereuropäischen Ausland eben nicht in den nächsten Jahren einfach so verschwinden. Und Da habe ich auch noch mal ein paar Zahlen dazu, ein Stimmungsbild aus der deutschen Wirtschaft noch mal mit hereingezogen vom Bitkom, Zahlen von Anfang des Jahres, die sich auf das Jahr 2024 beziehen, wo auch viele gesagt haben, dass diese Abhängigkeit sehr stark ist. Zum Beispiel aus den USA sagen 81% der Wirtschaftsunternehmen in Deutschland, dass sie sich sehr abhängig von Import digitaler Technologien und Leistungen aus den USA sehen, 40% eher abhängig, 41% stark abhängig. Das gleiche gilt auch, oder ein ähnliches Bild sehen wir auch, wenn wir in Richtung China schauen, 79% sehen hier die Abhängigkeit vom Import digitaler Technologien und Leistungen, 35% eher abhängig, 44% stark abhängig und 2/3 zeigen sich auch über die politische Dominanz von China besorgt. Und eine ähnliche Tendenz ist auch erwartet worden. Ich meine, das ist eine Studie aus dem Anfang des Jahres, wo jetzt sozusagen die Übernahme von, ich wollte schon gerade sehen, die Machtübernahme von Donald Trump, also der Regierungswechsel eingeläutet ist und dass auch dort natürlich die Dominanz und die anstehenden Handelskonflikte, die wir jetzt ja sehen, eben auch eine Rolle spielen. 96% der Unternehmen in dieser Studie sagen oder beziehen digitale Technologien aus oder Leistungen aus dem Ausland. Das ist schon auch krass. Also digitale Endgeräte, Softwareanwendungen, ja. Cybersicherheitsanwendungen, Bauteile wie Chips und Halbleiter, digitale Geräte, all das wird eben aus dem Ausland bezogen, zum Großteil auch aus dem außereuropäischen Ausland. Und das ist natürlich, das untermauert nochmal so ein bisschen das Bild, was eben auch Claudia Plattner jetzt hier gerade gezeichnet hat. Und sie sagt eben auch, dass diese Abhängigkeit oder dieser Vorsprung, den Hyperscaler durch Milliardeninvestitionen in den letzten Jahren und Jahrzehnten aufgebaut haben, bis zu 10 Jahre ist, also dieser Vorsprung. Und wenn wir ehrlich sind, von heute auf morgen gibt es da auch keinen Anbieter in Europa, der diese Lücke in irgendeiner Weise schließen kann. Also, oder siehst du, Pascal, siehst du da jetzt gerade jemanden am Horizont auftauchen, der diese Lücke schließen könnte?
Nee, also für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, ich habe ganz laut mit dem Kopf geschüttelt, gerade als du das,
genau,
als du das und, gesagt hast.
Ja, und für die Autoindustrie, wenn wir dann nochmal ein bisschen spezieller werden, die kennt dieses Spiel der Abhängigkeiten, zum Beispiel die Abhängigkeit vom chinesischen Markt. Heute steht man da maximal unter Druck durch neue Wettbewerber, auch beim Energiebereich. Ja. Vor 2020 war man stark abhängig vom russischen Gas, bis der Krieg in der Ukraine diese Quelle eben auch kappte. Und jetzt wächst eben die Sorge, dass US-Tech-Unternehmen eine ähnliche Achillesferse werden könnten oder schon länger sind. Und erst recht natürlich auch, wenn sich der Handelskonflikt unter einem neuen Präsidenten Trump da weiter eskalieren könnte. Und wir haben auch noch ein Thema, wo wir hier im Podcast, was ich eingangs auch angekündigt hatte, ja schon viel darüber diskutiert haben, nämlich das Thema künstliche Intelligenz. Hier bewegt sich in den letzten, ja auch gerade in den letzten Monaten einiges. Wir haben im Podcast schon über die neue EU-weite KI-Initiative gesprochen, wenn du dich erinnerst, Pascal. Über 60 namhafte Industrieunternehmen haben sich zusammengeschlossen, um eben KI voranzubringen, die Entwicklung von Anwendungen und auch die Anwendung selbst voranzubringen. Einen Schulterschluss zwischen Industrie, Tech-Unternehmen und Startups in Europa zu erreichen. Dann haben wir vor kurzem erst die Ankündigung von der Deutschen Telekom gehabt, dass sie nämlich zusammen mit Nvidia eine europäische KI-Cloud aufbauen wollen, sogenannte AI-Gigafactories zu bauen, bis 2026 eben neue Hochleistungszentren in Deutschland, die den KI-Workload für europäische Firmen unterstützen sollen. Die Telekom will die Cloud-Infrastruktur dafür zur Verfügung stellen und für Rechenzentrum, Betrieb, Vertrieb sowie Security- und AI-Lösungen zuständig sein. Und man sagt eben auch, man möchte garantieren, dass europäische Werte wie Datenschutz und Datensicherheit eingehalten und Daten nur nach europäischen Standards verarbeitet werden. Und auch da will die Telekom nach eigenen Aussagen natürlich dazu beitragen, die technologische Souveränität Europas zu fördern. Und das ist ja auch erstmal ein gutes Signal, dass sich da auch irgendwie auch was bewegt. Jetzt ist aber eben die Frage, ist das alles genug, was getan wird momentan, auch wenn wir den Blick auf KI wenden? Ist da eine Art digitale Souveränität kurzfristig überhaupt erreichbar? Oder sollten wir, so wie das die Claudia Plattner vom BSI eben auch sagt, eben rein den Fokus auf die Kontrolle des Ganzen legen? Wir haben jetzt gerade im August ist der EU AI Act in Kraft getreten. Da haben wir ja hier im Podcast auch schon besprochen. Ist das eigentlich das Pfund, was wir in die Waagschale werfen können? Und ist diese technologische Souveränität eigentlich überhaupt gar nicht erstrebenswert. Was meinst du?
Naja, ist sie erstrebenswert, ist ja vielleicht gar nicht die entscheidende Frage, sondern ist sie realistisch? Ja, und das hast du ja auch schon angesprochen. Wenn der Vorsprung, so wie du es zitiert hast, 10 Jahre beträgt, dann müssen wir ja alle miteinander uns ehrlich in die Augen schauen und feststellen, dass wir diesen Vorsprung technologisch nicht aufholen werden. Und es kommen ja vor allem immer neue Themen dazu. Und wir sehen ja momentan auch, wo kommen denn dann neue Themen dazu? Wo kommt Gen AI her? Kommt das dann aus Europa? Kommt irgendjemand um die Ecke und sagt, die neueste technologische Disruption, die kommt jetzt aus Deutschland? Nein, ja. Und ich glaube, das hat natürlich auch einfach viel mit unserer Identität natürlich irgendwo auch als Industrienation zu tun. Ich meine, ich glaube, ich tue niemandem hier oder unserem Standort Deutschland, Europa nicht unrecht, wenn ich sage, wir sind nicht gerade hier die digitalsten, ja. Und das sieht man an allen Ecken und Enden. Und das sieht man ja auch daran, dass es kaum bis keine wirklich ernstzunehmenden multinationalen IT-Spieler gibt. Ja, dann wird natürlich gerne mal sowas wie SAP ins Feld geführt. Ja, sicherlich natürlich großer Konzern mit weltweitem Einfluss beim Einsatz entsprechender Tools und Systeme. Aber wenn wir über den Einfluss sprechen, den ein Microsoft, ein Google, ein Amazon auf die Welt hat, und dann kommt eben das Thema KI ja noch dazu und mit einem OpenAI und Co., da muss man einfach sagen, da ist Europa im Hintertreffen. Das ist nicht das, was wir können, das ist nicht unsere Stärke. Aber die Frage, und das ist ja das, was du auch gerade gefragt hast und was ja auch die BSI-Präsidentin ja richtigerweise gesagt hat, vielleicht ist aber die Stärke in Europa eine regulatorische Stärke. Ja, ich glaube, dass wahrscheinlich auch die DSGVO zum Beispiel in Deutschland, so häufig man auch über die Strenge und schimpft vielleicht auch, sicherlich wahrscheinlich weltweit eine der sozusagen fortschrittlichsten Datenschutzregulatoriken ist, die man so finden kann. Ja? Mhm. Und das natürlich in genau dieser Fragestellung, ist unsere Stärke vielleicht wirklich diese Dinge zu beherrschen, zu kontrollieren, eben auch im Dienste des Nutzers und im Dienste der Menschen, so wie es mit dem Datenschutz auch ist, liegt vielleicht gerade darin die Stärke. Ja, weil ein bisschen erinnert es mich halt auch an die Diskussion so rund um Betriebssysteme im Auto. Ein ganz anderes Thema, aber es ist eine ähnliche Diskussion, nämlich, naja, ich kann jetzt versuchen, irgendwie Apple CarPlay und Android Auto gar nicht jetzt versuchen, irgendwie ein Schnippchen zu schlagen. Aber wie realistisch ist das für den Großteil der Autoplayer, das in einer ähnlichen Geschwindigkeit zu tun und da einen Vorsprung aufzuholen? Mhm. Ja, da haben wir auch darüber schon gesprochen, dass für viele Player, die vielleicht nicht BMW, Mercedes heißen, dann eben die Lösung auch darin liegt, naja, dann binden wir es doch ein, aber versuchen zumindest, unsere Regeln, unsere Hausordnung sozusagen darüber zu stülpen und zu sagen, okay, wir machen das, aber, ja, aber unter folgenden Gesichtspunkt, unter folgenden Regeln, und dann könnt ihr auch zu uns ins Auto.
Ja.
Und so ähnlich ist es wahrscheinlich auch mit dem Thema digitale Souveränität. Ja, dann ist Souveränität vielleicht in dem Fall auch zu definieren als unsere Spielregeln. Und im Rahmen unserer Spielregeln nutzen wir diese Technologien, dass man sie aufholen könnte, und jetzt aus Deutschland oder Europa heraus das nächste Microsoft, Amazon oder Google kommt. Da sind wir doch mal ehrlich, das wird nicht passieren.
Ja, aber die Frage ist natürlich an der Stelle auch, wenn das Pfund ist, was wir in die Waagschale werfen können, wie groß sollte dieses Pfund auch sein? Und da spiele ich so ein bisschen, und wenn ich jetzt aus Industrieperspektive widersprechen würde, wenn wir uns das Thema Bürokratie natürlich anschauen, das haben wir hier im Podcast auch schon drüber diskutiert, das ist natürlich dann nicht dazu führen darf, dass bestimmte Innovationsprozesse natürlich auch wieder durch überbordenden Bürokratieaufwand am Ende des Tages auch wieder gelähmt werden. Ne? Und man dann eher wieder an den Punkt kommt, diese Bürokratie, diese Regularien, die europaweit gelten, eigentlich intelligent und vielleicht auch digital handeln muss, wenn man da jetzt mal wieder auf das Thema Catena X zum Beispiel kommt, wo ja natürlich auch dran gearbeitet wird, solche europäischen Regularien natürlich auch so zu handeln, dass sie am Ende des Tages die Prozesse nicht behindern, sage ich jetzt mal ein bisschen vereinfacht gesagt. Aber das ist natürlich dann auch wieder ein bisschen die Kehrseite des Ganzen, dass man natürlich sich da vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch im Innovationsprozess und im Innovationswettlauf auch vielleicht wieder hemmt. Das ist natürlich auch ein Problem, das viele jetzt an der Stelle auch sehen, gerade wenn wir auf das Thema künstliche Intelligenz schauen, wo ja die Entwicklungssprünge nicht so sind, wie wir es vielleicht bei anderen Technologien in den letzten Jahren und Jahrzehnten hatten, sondern die sind ja exponentiell steigernd. Und da jetzt sozusagen einen Riegel vorzuschieben, könnte dem ganzen Thema natürlich überhaupt keinen Vorschub leisten, sondern vielleicht sogar zurückhaltend wirken am Ende des Tages. Also das ist ja was, was auch ein großes Problem für viele Unternehmen eben auch darstellt.
Ja, das stimmt natürlich. Yannick, ein sehr streitbares Thema. Also ich werfe mal die These in den Raum, wir werden das nicht aufholen, sollten also tun also gut daran, es vielleicht sogar nicht mal zu versuchen, ja, weil es vielleicht auch vergebene Liebesmühe ist und am Ende nur Investitionen und Gelder schluckt und die Frage wirklich eher darin liegt, wie geht man mit dieser Vormachtstellung um und nicht die Frage, wie kann ich dem jetzt irgendwie die nächste Innovation entgegensetzen, ne?
Genau, und so überlegen vielleicht am Ende des Tages auch, wo bekommt man eigentlich eine Souveränität her und wo kann man vielleicht ja eine Souveränität light am Ende des Tages auch erzielen, ja, mit gezielten Abhängigkeiten, die notwendig sind, die man auch akzeptieren muss, wie im Cloud-Bereich, wie vielleicht im KI-Bereich, aber in anderen Bereichen, in denen man vielleicht einfach über die Jahrzehnte auch schon eine Expertise aufgebaut hat und Ressourcen aufgebaut hat, die einfach andere Regionen, andere Märkte nicht haben, wie zum Beispiel das Thema Produktion. Und da, glaube ich, habe ich jetzt eine wahnsinnig gute Brücke zu unserem zweiten Thema heute gebaut, wo wir am Anfang ja schon beim Award-Schrank bei Porsche waren.
Boah, was eine Überleitung. Ich hab's gesagt, wir waren vielleicht gerade eben ein bisschen mit dem Hubschrauber ein bisschen höher und sind mal ein bisschen um die Welt geflogen und habe aber versprochen, dass wir jetzt mal landen und wir landen auch in Leipzig. Ich habe natürlich, wie du selber sagst, die Eingangsfrage mit dem Awardschrank natürlich so formuliert, weil Porsche Leipzig an dieser Stelle eben schon wieder ausgezeichnet wird. Ja, wieder langjährige, muss man schon fast sagen, langjährig. Wir stehen nämlich kurz vor unserer 100. Folge und 2 Jahre sind wir hier auch schon on air fast, aber dazu in einigen wenigen Folgen mehr. Langjährige Hörer unseres Podcasts, die haben vielleicht schon das Thema Automotive Lean Production mal gehört. Natürlich auch all diejenigen, die vielleicht unsere Medien, Automobilproduktion an der Stelle ohnehin verfolgen. Eine Initiative, die die Automobilproduktion schon seit vielen Jahren gemeinsam mit der Lean-Beratung Agamus Consult herausbringt. Es ist eine Studie und dann aus dieser Studie heraus werden die besten Werke von OEMs, Zulieferern prämiert, die sich, ich sag mal, in besonderem Maße um den Lean-Gedanken so verdient gemacht haben. So könnte man sagen, werden jährlich in 5, 6 verschiedenen Kategorien ausgezeichnet und dann immer in Ende des Jahres beim Vorjahressieger zu Hause sozusagen im Rahmen eines Fachkongresses und Galaabends dann immer prämiert. Und in diesem Jahr ist der Gesamtsieger, könnte man sagen, das ist nämlich immer der Sieger in der Kategorie OEM. Man könnte so ein bisschen sagen, das ist so die Hauptkategorie, die wichtigste Kategorie. Das ist eben in diesem Jahr Porsche Leipzig. Warum habe ich aber den Awardschrank angesprochen oder auch gesagt, schon wieder prämiert? Yannick, du erinnerst dich, du warst nämlich da im vergangenen Jahr erst die Fabrik des Jahres gewonnen, auch ein sehr renommierter Fach-Award, den unsere Kollegen von der Produktion präsentieren. Du warst da in Leipzig zur Fabrik des Jahres, also da schon mal prämiert worden mit einem wichtigen Preis, jetzt eben nochmal prämiert worden, explizit im Bereich Lean. Warum? Was hat die Jury dort gesehen in Leipzig? Wir haben an der einen oder anderen Stelle auch schon mal über das Werk gesprochen. Ist eben ein Werk, was ja noch vergleichsweise jung ist, also so um die 20 Jahre alt ungefähr, und was den Weg dann wirklich zum Vollwerk eigentlich erst gegangen ist und inzwischen im kleinen Produktionsverbund von Porsche eine extrem wichtige Rolle spielt und inzwischen eben eine extrem hohe Variantenvielfalt liefert, unterschiedliche Antriebskonzepte, alle auf einer Linie. Das natürlich gepaart, aber mit den extrem hohen Qualitätsansprüchen, die natürlich ein Premium-Luxus-Sport-OEM wie Porsche natürlich erwartet. Und genau da hat sich eben für die Jury gezeigt, wie das Thema Lean, aber auch Digitalisierung Hand in Hand gehen. Also wenn wir nur mal schauen auf Qualitätssicherungen, die vollautomatisiert laufen, Prüfprozesse, die vollautomatisiert ablaufen, Rückverfolgbarkeit, Auswertbarkeit wurden da verbessert. Besonders auf den Karosseriebau geblickt, der Materialfluss fast vollständig digitalisiert. RFID, AGVs, KI-gestützte Sequenzierungssystem sorgen dafür, dass Teile effizient und punktgenau an den Verbauort gelangen, ohne manuelles Eingreifen. Aber, und das hat die Jury eigentlich dann so beeindruckt, gleichzeitig mit ganz hoher Mitarbeiterorientierung. Also ergonomische Arbeitsplätze, belastungsorientierte Rotationen, das sind so die Themen, die hier deutlich machen, dass in diesem Werk bei Porsche in Leipzig eben nicht nur digitale Tools oder auch Lean-Prinzipien, schlanke und effiziente Fertigung im Mittelpunkt stehen, um sozusagen dieser Transformation und auch den wachsenden Herausforderungen gerecht zu werden, sondern auch der Mensch im Mittelpunkt. Janik, da würde mich mal deine Idee interessieren. Ist das sowas, was man sich eigentlich nur gönnen kann, sagen wir mal, Digitalisierung und Mitarbeiterfokus in einem, wenn man Porsche heißt und sagen wir noch einen Manufakturgedanken irgendwo mit sich herumträgt? Oder sollte das eigentlich sowieso der Standard sein im Werk?
Nein, also es ist auf jeden Fall, das ist ja das, was wir auch in den Gesprächen mit Produktionsverantwortlichen auch immer wieder hören, dass Innovation im Bereich Digitalisierung in der Produktion ja eigentlich gar nicht ohne den Mitarbeiter oder die Mitarbeiter am Band oder in anderen Bereichen, produktionsnahen Bereichen irgendwie überhaupt funktioniert. Und auch, was ich auch spannend finde, das passt auch ganz gut zu Porsche Leipzig, da, soweit ich erinnere, war das auch im letzten Jahr als Porsche Leipzig die Fabrik des Jahres gewonnen hat, eben auch einer der Punkte, dass man eben dort auch die Mitarbeiter vor Ort selbst motiviert hat, auch an im Innovationsprozess teilzunehmen. Das Thema Citizen Development spielt in Leipzig auch eine große Rolle. Das ist, glaube ich, gerade in der Produktion auf dem Shopfloor, glaube ich, ein wichtiges Argument und ein wichtiger Prozess. Und man hört ja auch immer viel aus Interviews heraus, wir wollen keine Prozesse einfach nur digitalisieren, damit wir sie digitalisieren, sondern es muss am Ende des Tages ja auch, da das ein laufender Prozess ist, der quasi nie zum Stillstand kommt, eben auch sofort in sozusagen Produktivität auch umgemünzt werden soll. Und da wird Digitalisierung, glaube ich, und das sieht man ja auch an den ganzen Leuchtturmprojekten, die wir in der Produktion haben, sei es auch wenn wir das Beispiel KI wieder ranführen, dass das auch immer sofort auch in den Einsatz kommt und auch immer sofort auch so Produktivitäts- und Effizienzvorteile am Ende des Tages bringt. Und das geht eben auch nur, wenn man die Mannschaft da vor Ort auch mitnimmt und auch in diesen Innovationsprozess mit einbezieht. Und ich glaube, Porsche Leipzig macht das da schon hervorragend. Aber das machen auch andere. Also es ist jetzt nicht so, dass nur weil Porsche ja aufgrund der Stückzahlen, aufgrund der, wie du sagst, Manufakturgedanken da jetzt eine Sonderrolle hat. Die können sich's leisten, sozusagen sowas zu machen. Können sie sich sicherlich auch. Aber andere können das auch und andere tun das auch. Und da braucht man nur bei uns auf Automobilproduktion zu gehen und zu schauen, wenn man jetzt mal bei Smart Factory schaut oder bei unseren verschiedenen Werksbesichtigungen, da spielt das überall eine Rolle und überall, wenn man auch in den Werken unterwegs ist, sieht man, dass die Menschen dort vor Ort, die ganz konkret an den Prozessen beteiligt sind, eben auch an diesen Innovationsprozessen beteiligt sind. Und das finde ich schon wichtig und sieht man eigentlich an vielen Stellen in der Autoindustrie.
Absolut, Janik, du rollst mir quasi den roten Teppich sozusagen aus für die weiteren Themen, die ich hier noch auf dem Zettel stehen habe. Und zwar unabgesprochen, muss man an der Stelle sagen. Es passt einfach perfekt. Denn es gibt auch in diesem Jahr, und das war auch nochmal eines der Werke, die ich nochmal rausgreifen wollte, einen Special Award in der Rubrik Digital Mindset. Und da geht es um genau das, was du gerade beschrieben hast und dass das eben nicht nur bei Porsche, bei einem Premium-Luxus-OEM gilt, sondern wirklich auch im Volumenbereich. Und zwar geht es um, in dem Fall, die Konzerngeschwister von Seat in Martorell. Und zwar ist das Stammwerk von Seat ausgezeichnet worden, weil es eben auch diesen großen Herausforderungen, Transformationen, die Stichworte sind wahrscheinlich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern bekannt. Martorell wird die Small-BEV-Familie im Volkswagen-Konzern fertigen, also für Volkswagen, für Cupra, für Skoda. Die laufen dort vom Band. Da laufen natürlich momentan gerade absolut die Umstellungen und Veränderungen, die dafür nötig sind. Und dieser Transformation begegnet man eben, wie du es gerade eben so schön schon skizziert hast, eben ganz stark mit einem Ansatz, die Mitarbeiter vor allem auch bei digitalen Entwicklungen mitzunehmen, weil dort hat die Jury auch ganz klar gesehen, wo Konzernsysteme nicht ausreichend entwickeln Produktion und IT eigene Lösungen oft als No- oder Low-Code-Apps von Citizen Developers, genau das, was du gerade skizziert hast. Jede App wird dabei aber ganz explizit auf Stundeneinsparung und Amortisation geprüft. Mhm. Also da ermutigt man wirklich die Mitarbeiter ganz stark, eigene Workshops, in eigenen Workshops zum Beispiel solche digitalen Produkte zu entwickeln. Es gibt Self-Service-Dashboards, KVP-Workshops, habe ich gerade schon angesprochen. Es gibt eine Lean 360-Grad-Roadmap, Low-Code-Projektverfolgung für schnellere Produktionsstarts. Und in all diesen Aspekten nimmt man eben die Mitarbeiter auf dem Shopfloor ganz stark mit. Und dafür ist eben Seat Martorell in der Rubrik oder mit einem Special Award Digital Mindset ausgezeichnet worden. Also wie gesagt, du hättest es nicht besser vorher schon zusammenfassen können, dass genau das der Punkt ist. Nein, nicht nur bei Premium OEM Porsche in Leipzig, da wo man sich das vermeintlich leisten kann, sondern wirklich auch da, wo am Ende Volumen geschrubbt werden muss. Ja. Da muss man natürlich, oder vielleicht sogar gerade da, ja, nimmt man die Mitarbeiter mit in die Entwicklung von entsprechenden digitalen Lösungen. Und das finde ich wirklich spannend, weil da auch eine Sache klar wird und das vielleicht nochmal so ein bisschen zusammenfassend, was man immer wieder sieht in den vergangenen Jahren. Und ich begleite diesen Automotive Lean Production Award und Studie jetzt eben auch schon seit einigen Jahren. Immer deutlicher wird, ist, dass die Themen Digitalisierung und Lean Production, Effizienz, schlanke Produktion, Verschwendungsvermeidung und so weiter nicht mehr voneinander zu trennen sind, sondern im Gegenteil immer klarer wird, dass es sich nicht nur vermischt, sondern eigentlich die Digitalisierung, sagen wir mal, erst die nächste Iteration von Lean Production überhaupt erst zulässt, ja, die nächste Ausbaustufe überhaupt erst die Tür aufstößt, zu sagen, jetzt haben wir nochmal ganz andere Möglichkeiten, wirklich über diesen Effizienz, diesen verschwendungsfreien Gedanken überhaupt erst nachzudenken. Das wird inzwischen bei jedem Award und bei jedem Siegerwerk wird es inzwischen deutlich. Wir reden immer über digitale Tools, wir reden immer über KI-Unterstützung in der Qualitätsprüfung, wie viele Möglichkeiten dort durch digitale Tools bestehen, eben Fehler frühzeitig zu erkennen, auch die Sicherheit von Mitarbeitern zu erhöhen, um dort Ausfälle zu vermeiden. Also Digitalisierung und Lean, das kann nur noch Hand in Hand gedacht werden. Und es ist deswegen so spannend zu betonen, weil es eine ganze Zeit lang so in diesen Konzepten schon mal so ein paar Stimmen gab, die gesagt haben, Digitalisierung löst eigentlich Lean ab. Der Lean-Gedanke ist heute nicht mehr, der ist nicht mehr en vogue, oder das Konzept Lean Production ist eigentlich, kann man ad acta legen, die Digitalisierung und die Industrie 4.0, das ist jetzt eigentlich sozusagen das neue Prinzip. Aber ich glaube, wenn man die letzten Jahre das mal so ein bisschen beobachtet, was in den Werken passiert, dann muss man einfach sagen, nein, der Lean-Gedanke, der ist nicht irgendwo jetzt im Papierkorb verschwunden, weil jetzt ein neues Konzept kommt, sondern Lean und Digitalisierung, die ergänzen sich eigentlich erst gegenseitig.
Aber würdest du sagen, jetzt würde mich jetzt auch nochmal irgendwie auch so deinen, weil du das betreust das Thema ja so ein bisschen intensiver als ich jetzt, aber würdest du schon sagen, weil das jetzt auch angeklungen ist, dass Digitalisierung oder die Möglichkeiten der Digitalisierung, vielleicht auch KI am Ende des Tages, eigentlich der entscheidende Hebel ist, das Thema Lean noch auf die nächsten Level zu hieven und das, was wir unter den klassischen Lean-Prinzipien verstehen, so ein bisschen ausgereizt ist? Also ist das so ein bisschen, was man sagen kann, oder ist da in dem klassischen Bereich eben auch, was Lean-Konzepte anbelangt, haben wir ja verschiedene Sachen jetzt auch angesprochen, ist da noch Luft nach oben?
Ja, total spannende Frage. Eigentlich eins der Themen, das mich immer am meisten beeindruckt, wenn ich sozusagen Jahr für Jahr immer mich dann auch mit diesen Siegern und der Studie auseinandersetze und es dann Richtung Ende des Jahres dann auch zu diesem Kongress geht, ist eigentlich immer die Feststellung, dass man eigentlich gemeinhin annehmen könnte, dass die Geschichte der automobilen Produktion eigentlich auserzählt ist. Ja, wir haben das Ganze vor allem mit Deutschland, Europa absolut perfektioniert, und man sollte meinen, da steckt ja eigentlich nichts mehr drin. Und dann stellt man immer wieder fest, dass es doch Anwendungsfälle gibt, die dann manchmal mit Digitalisierung wirklich noch gar nichts zu tun haben und wo trotzdem plötzlich einfach in ganz vielen Kleinigkeiten und manchmal sind das ja wirklich auch absolute Kleinigkeiten. Ich erinnere mich an einen Use Case, wo es im Prinzip Mitarbeiter ganz manuell mit sozusagen mit so Klebepünktchen und in verschiedenen Farben sich sozusagen ihre irgendwo ihre optischen Reize sozusagen setzen, um die ein oder anderen Arbeitsschritte schneller machen zu können, weil ich weiß jetzt einfach, ich muss jetzt einfach nur schnell zu Rot gucken und greifen und mir sozusagen meinen Arbeitsplatz einfach diesen 1% besser auszugestalten. Aber wir reden natürlich über eine Produktion, die mit so, die ja im Prinzip 24/7 läuft, ja. Jedes Prozent, jedes halbe Prozent, jedes Bruchteil eines Prozentes ist am Ende in der Summe einfach eine große Lösung. Und am Ende geht's ja auch bei Verschwendungsvermeidung oder bei Effizienz ja auch nicht immer nur um Verschwendung im Sinne von Material und, sondern es geht ja auch um Verschwendung im Sinne von Zeit. Es geht manchmal um Wege, die unnütz sind, und man macht im Prinzip aus 5 Schritten, die ein Werker gehen muss, mache ich nur noch 3. Ja, und das klingt so trivial, ist es manchmal gar nicht, eben weil das Ganze eben schon so ausentwickelt ist. Aber auf deine Frage, ob nur noch Digitalisierung das zulässt oder ob auch in anderen Bereichen nicht noch Möglichkeiten bestehen, ja, es bestehen total undigitale, ganz manuelle, wenn wir jetzt an Karakuri denken, also an Low-Cost-Automation, an tatsächlich einfach ganz undigitalen und unelektronischen Möglichkeiten, einfach nochmal den einen oder anderen Arbeitsschritt durch manuelle Veränderungen am Ladungsträger und so weiter nochmal zu verbessern. Also ich bin eher immer total, als jemand, der ja qua unserer Medien auch immer total digital affin ist, total beeindruckt davon, auf welche Ideen man ganz undigital noch kommen kann, wo man sich denkt, ja, wie konnte man da plötzlich noch irgendwie ein Prozent rausholen, aber es steckt doch noch irgendwo drin, wo man bislang noch nicht drüber nachgedacht hat. Also da steckt immer noch was drin, es gibt immer noch irgendwie den einen oder anderen Arbeitsschritt, den man vermeiden kann, den man verkürzen kann, den man vereinfachen kann. Also das finde ich sowieso immer, du merkst es, dass ich das da tatsächlich einfach sehr, sehr begeisternd immer finde, wenn du dann wirklich in ein Werk gehst und mit ganz einfachen Mitteln plötzlich feststellst, da hat man nochmal wirklich einen Arm. Und auch das viel auf Initiative von Mitarbeitenden. Ja? Also ganz, ganz viel kommt da vom Shopfloor. Das müssen nicht die digitalen Tools sein. Das können auch die ganz einfachen Arbeitsschritte sein, wo die Werker wirklich sagen, hey, wenn ich das ein bisschen anders mache, ehrlich, so, vielleicht sowieso schon die typischen Workarounds, ja, habe ich eh schon vielleicht immer so gemacht, aber vielleicht, lieber Chef, sollten wir vielleicht mal drüber nachdenken, das an jeder Stelle so zu machen. Und dann sagst du, stimmt eigentlich.
Ja, wo wir auch wieder am Ende des Tages auch wieder bei dem Punkt sind, dass nicht jeder Prozess automatisch durch Digitalisierung jetzt ein besserer Prozess wird und nicht jeder Prozess da auch digitalisiert werden muss. Das, was ich ja auch gesagt habe, was wir von vielen ja auch gehört haben. Und genauso ist es ja auch. Ja, Pascal, du wirst da sicherlich noch ein bisschen mehr Hintergründe und noch ein bisschen mehr auch Anfassbares dann am Ende des Tages haben, wenn du nämlich bei der Verleihung der ALP Awards dann Ende November bei Volkswagen in Polen, in Posen, dabei sein wirst und wirst sicherlich noch ein bisschen mehr berichten, wenn sozusagen auch das Event durch ist und vielleicht auch die ein oder andere Lösung noch mal ein bisschen mehr im Detail vorgestellt wird. Wer sich dazu informieren kann, kein Problem, automotive-lean-production.de ist die URL. Wir packen das natürlich auch noch mal in die Shownotes und genauso natürlich alle weiteren Hintergründe, die wir für die heutige Folge zu Rate gezogen haben. Denn wir sind jetzt am Ende dieser Folge angekommen. Zwei spannende Themen, ganz unterschiedliche Themen, die aber schon auch ein bisschen den gemeinsamen Nenner haben. Es geht da auch wieder um das Thema digitale Souveränität oder den Umgang mit Digitalisierung, der auf unterschiedlichste Weise eben gut ist und auf unterschiedliche Weise eben oder auf andere Weise eben auch nicht so gut ist. Das ist mal so ein bisschen die banale Quintessenz unserer Folge. Pascal, ich danke dir für die Folge heute. Wir hören uns dann nächste Woche wieder und ja, bis dahin.
Bis dahin, ciao.
Was mich bewegt. Ein Podcast von Automotive IT und Automobilproduktion. Alle Infos zur Folge in den Shownotes. Weitere Folgen überall, wo es Podcasts gibt.